Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Das war Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Heute gab's die Proletenpassion Teil 1.
Es geht voran!
Eine musikalische Geschichtsaufbereitung der Schmetterlinge aus Österreich.
Es geht voran!
Und es gab diesmal zum einen die Bauernkriege und zum anderen die Französische Revolution. Hallo, ihr seid schon wieder in der Geschichtssendung gelandet. Die heutige Folge wird ein bisschen was anders sein als die anderen, weil sie wird sehr musiklastig sein. Weil heute wollen wir euch die Proletenpassion, und zwar davon den ersten Teil, präsentieren. Die Proletenpassion, das ist eine musikalische Geschichtsschreibung sozusagen, die die Schmetterlinge gemacht haben aus Österreich. Die Schmetterlinge hatten sich irgendwann gedacht, dass viele Geschichtsteile, die uns im Unterricht beigebracht werden, ja wohl nicht das sein können, was eigentlich alles passiert ist. Sprich, es fehlen einfach viele Sachen von den Leuten, von den kleinen Leuten, von unten. Und genau aus dieser Idee heraus haben sie gesagt, sie müssten etwas da entgegensetzen und mal eine andere Geschichtsschreibung machen, und zwar musikalisch. Und wie ihm das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, richtig. Mit dem gleichen Anspruch gehen wir nämlich auch an diese Sendungen hier heran. Und es kommt auch nicht von ungefähr, denn es ist gewesen, als ich zum ersten Mal die Proletenpassion gehört habe, habe ich mir gedacht, in dieser Art und Weise müsste man eigentlich auch eine Geschichtssendung machen. Und da mich das sehr angeregt hat, dachte ich mir, könnten wir euch das auch mal zum Besten bringen.
Zur Proletenpassion muss man natürlich anmerken, dass die 1977 schon veröffentlicht wurde, also schon relativ alt ist. Und also demnach der heutige Wissensstand schon ein Stück weiter vorangeschritten ist. Also heute wird man einige Details anders ausdrücken, anders erforschen. Man weiß mehr über die Geschichte von unten, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem sehr wertvoll, weil eben damals 1977 das schon ein sehr neues, innovatives Teil war.
Man muss hier bedenken, dass halt wirklich 1977 nur noch die alten Leute, die aus der Nazi-Zeit kamen, mehr oder weniger Geschichte geschrieben haben. Und heute gibt es mittlerweile, Gott sei Dank, auch eine linke Geschichtsschreibung. Aber 1977, das ist natürlich klar, mittlerweile ist 77 auch Geschichte. Interessant wird es vielleicht zum Beispiel, im letzten Teil von der Proletenpassion wird irgendwann gesagt, uns interessiert hier, also aus der Sicht eines Lehrers, uns interessiert nur die Geschichte, was interessiert uns schon 1977. Damals konnten sie aber noch nicht wissen, dass 1977 der heiße Herbst entstehen wird in Deutschland, der mittlerweile auch wieder Geschichte ist. Ja, unsere Sendung heute wird so strukturiert sein, dass wir euch die Proletenpassion, den ersten Teil halt komplett vorspielen, und zwischendrin gehört ihr immer mal wieder Zitate von uns aufgelesen, und zwar handelt es sich dabei aus Zitaten aus dem Booklet, die teilweise ganz gut als Hintergrundinformationen sind und zum anderen auch ein paar erklärende, wer zum Beispiel jetzt in dem nächsten Teil spricht. Ich denke mal, das reicht's.
Ja.
Dann wünschen wir euch viel Spaß.
Fahren, wird eine neue Seite ins Geschichtsbuch geschrieben. Wer schreibt sie? Geschieht Geschichte mit uns? Oder machen wir unsere Geschichte? Unsere Geschichte ist die Geschichte von Kämpfen zwischen den Klassen. Eine wütende Chronologie. Doch gelehrt wird uns die lange Reihe von Kronen und Thronen. Und über allem waltet ein blindes Geschick. Wenn wir so vieles nicht erfahren sollen, wer hat Interesse daran, dass wir es nicht wissen? Wenn so vieles nicht in den Lehrbüchern steht, wer will, dass es nicht gelehrt wird?
Fragen eines lesenden Arbeiters. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen am Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voller Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. Siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen. Bertolt Brecht. Einleitung. So viele Berichte, so viele Fragen. Was sind das für Schulen, wo so viele Fragen nicht beantwortet werden? Ist nicht die heutige Berichterstattung in den Zeitungen und im Rundfunk ähnlich der Geschichtsschreibung? Wem nützt das Ganze? Wem müssen wir misstrauen? Die herrschende Geschichtsschreibung will entgegen den Interessen der Unterdrückten die gegenwärtigen Zustände legitimieren und die Kämpfe ein für allemal für beendet erklären. Wir wollen im Gegensatz dazu zeigen, dass die Kämpfe der jeweils Unterdrückten die Geschichte weiterentwickeln, für ihre Höherentwicklung sorgen. Geschichte der Proletenpassion. Mit dem Titel Proletenpassion sind wir nicht ganz einverstanden. Er stammt aus dem Jahr 1974, als wir formale Umsetzungen der musikalischen Strukturen der Passion von Johann Sebastian Bach versuchten. Wir wollten gegen die Geschichte der Herrschenden, die noch immer durch die herrschende Geschichtsschreibung vertreten wird, die Geschichte der Beherrschten stellen. Der Titel suggeriert einen Leidensweg. Wir lernten, dass es eine unrichtige Aussage wäre. Zwar beschreiben wir auch Niederlagen der arbeitenden Klasse, aber das Hauptgewicht legten wir auf die Siege und die Lehren, die die Arbeiterklasse aus diesen Niederlagen zog, um für künftige Kämpfe gerüstet zu sein. Wir fanden keinen anderen ähnlich einprägsamen Titel und beschlossen, ihn beizubehalten und zugleich durch den Inhalt unserer Arbeit zu korrigieren. 1975 begannen wir an einer Theaterfassung zu arbeiten, die im Mai 1976 in der Arena der Wiener Festwochen Premiere hatte. Daraus wurde eine konzertante Fassung exzerpiert, die bis November 1977 130 Konzerte, davon 80 in der BRD, erlebte. Aus der Fülle von Diskussionen, Reaktionen und Kritiken ergab sich vieles, das wir in unsere weitere Arbeit berücksichtigten. Kollektive Arbeitsweise. Die Proletenpassion ist das Produkt einer kollektiven Arbeit, an der einige Dutzend Menschen beteiligt waren. Außer den unmittelbaren Beteiligten arbeiteten eine Reihe von Freunden und Bekannten mit, Lehrer, Studenten, Historiker, Kunsthistoriker und so weiter. Referate über einzelne Themen wurden aufgeteilt, Quellenforschung betrieben, Arbeitskreise und Sachdiskussionen abgehalten. Gemeinsam wurden die Inhalte bestimmt, gemeinsam wurden auch die Form besprochen. Heinz R. Unger schrieb dann die Texte, die wiederum im Kollektiv diskutiert und verbessert wurden. Wenn es etwas gibt, das uns stört, so ist die Tatsache, dass wir auch auf 3 Platten bei Weitem nicht alle wichtigen Informationen verarbeitet weiter- und wiedergeben konnten. Wir haben wesentlich mehr Lieder geschrieben, als jetzt vorliegen. Trotz allem bleiben einige Probleme unbewältigt. Etwa die Frage, ob die Sowjetunion ein sozialistisches Land ist oder nicht mehr, sind wir geteilter Meinung. Wenn in grundsätzlichen Fragen Uneinigkeit herrscht, können wir solche Themen auch nicht täglich vertreten. Es scheint uns richtig, unsere Arbeit fertigzustellen und weiter zu diskutieren.
Wir hatten Gräber und ihr hattet Siege. Wir haben für euch unsere Finger gerührt. Wir fassen zu lange die zuckerte Lüge beim falschen Wirt. Wir haben euch eure Kriege geführt. Jetzt führen wir unsere Kriege.
Die erzernen Reiter auf den Heldenplätzen, die waren die unsere Wetter.
Die reichen Schlösser voll geräuberten Schätzen zeugen von den Opfern unserer Väter.
Das hat sich bis heute nicht geändert. Das blieb sich bis heute gleich.
Den Reichtum, den wir schaffen, der macht die Reichen reich.
Wir bauten Schlösser und ihr lasst Gedichte. Ihr saßt im Sattel und wir waren geduckt. Wir lebten zusammen, doch nur eure Berichte wurden gedruckt. Wir haben eure Geschichte geschluckt.
Die Wahrheit, die ganze Wahrheit haben, durch eure Lügen ging sie uns verschütt.
Wir wollen unsere Geschichte ausgraben und die Toten mit.
Denn auch ihr scheitern wird uns jeden Schritt.
Jetzt, da wir die neuen Kämpfe haben.
Die erzernen Reiter auf den Heldenplätzen, die waren die unsere Retter.
Die reichen Schlösser voll geräuberten Schätzen zeugen von den Opfern unserer Väter.
Das hat sich bis heute nicht geändert. Das blieb sich bis heute gleich.
Den Reichtum, den wir schaffen, der macht die Reichen reich.
Was sich bis heute nicht geändert hat, das kann sich sehr schnell ändern. Einem einigen Volk gehört sein Staat, das gilt in allen.
Geschichte und verkünde die Berichte, die auf uns gekommen sind, in der Schule jedem Kind.
In der Schule jedem Kind.
Caesar liebte fette Römer und Lucullus war ein Schlemmer.
Erzherzog Johann war mehr steil. Oh, la-di-di-di-di-di. Aber ich bin unparteiisch. Die Perser und die Griechen, die konnten sich nicht riechen. Die Säulen mag ich dorisch, sowohl ästhetisch als historisch.
Ach, Italiens Renaissance, die versetzt mich fast in Trance. Nur das 20. Jahrhundert hat mich immer schon verwundert.
Drei, 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 bei Issos Keilerei.
1977 ist beileibe nicht so wichtig.
Drei, drei, drei,
bei Issos Keilerei.
die Bauernkriege. Um das Jahr 1500 kam es zu Dutzenden von Aufständen. Nicht nur die Bauern revoltierten, sondern auch viele Städter und auch die armen Ritter. 1476 ruf Hans Böheim, der Pfeifer von Niklashausen, zum Widerstand auf. Der Bundschuh unter Jörg Fritz organisiert zahlreiche Aufstände. 1514 Aufstand des armen Konrad in Württemberg. Die Aufstände hatten durchweg nur örtliche Bedeutung, waren ohne Zusammenhang und ohne klares Ziel. Erst als Martin Luther 1517 den Kampf gegen die verrottete und korrupte katholische Kirche aufnahm, besonders als er 1521 vor dem Reichstag zu Worms standhaft blieb, wurde die revolutionäre Stimmung allgemein. Luther hätte der Führer der ganzen Nation sein können. Aber gerade er vertrat die Meinung, ein wahrer Christ müsse sich vor Aufruhr und Empörung hüten. Und seiner Autorität ist es zu verdanken, dass sich die Revolution nicht nach Norden und Süden Deutschlands ausbreitete. Denn die Revolution war 1524 im Südwesten des Deutschen Reiches ausgebrochen. Dort war der Prediger und Sozialrevolutionär Thomas Münzer sehr populär. Der predigte, dass die Armen bereits auf Erden das Recht auf ein besseres Leben hätten. Die Bauern des Allgäu und des Bodenseegebietes erhoben sich und bildeten militärische Formationen, die Haufen. Seehaufen, Allgäuer Haufen, Baltinger Haufen, zusammen ca. 30.000 Mann. Nach ersten Erfolgen formulierten sie im Winter 1524-25 ihre Forderungen in den 12 Artikeln, deren Weiterverbreitung den Funken der Revolte weitertrug. In der Folge ergaben sich viele Städte kampflos. Viele Adlige erkannten die 12 Artikel an. Aber nun sahen die Herrschenden, dass es ums System, ums Überleben ging. Und, wie immer in der Geschichte, vergaßen sie ihre Zwistigkeiten in ihren eigenen Reihen und Protestanten und römische Katholiken gingen gemeinsam daran, die Bauern niederzuschlagen. Dazu war ihnen kein Trick zu schmutzig. Die Grausamkeit war ungeheuer. Der Truchseß von Waldburg, später Bauernjörg genannt, versprach den Bauern die Erfüllung ihrer Forderungen, wenn sie die Waffen ablegten. Dann konnte er ein Dorf nach dem anderen überfallen und die Bewohner niedermetzeln. Weinsberg wurde geplündert und niedergebrannt. Während Scheinverhandlungen wurde das Hauptquartier der Aufständischen Frankenhausen umzingelt und alle Menschen getötet. Das große Strafgericht begann aber erst nach dem Zusammenbruch des Aufstandes und dauerte jahrelang. Insgesamt fielen ca. 130.000 Aufständische im Südwesten Deutschlands, die meisten erst, nachdem sie sich ergeben hatten. Die Schlächter wurden für wackeres Strafen mit eingezogenem Bauernland belohnt. Die Erben des Bauernjörgs sind zum Beispiel noch heute die reichsten Grundbesitzer jener Gegend, wo die erste deutsche Revolution begann. Das Ziel der grausamen Strafexpedition wurde erreicht. Von da an gab es in Deutschland 3 Jahrhunderte lang keine größeren Aufstände mehr.
Erste Station, die Bauernkriege. Zwei Klassen standen einander am Ende des Mittelalters gegenüber. Die zahlenmäßig sehr kleine, aber herrschende Klasse der Adeligen und des hohen Klerus und die große Masse der unterdrückten Bauern. Adel und Kirche hatten nach und nach die ehemals freien Bauern in ihre Abhängigkeit gebracht und sich deren Landbesitz angeeignet. Mit dem immer stärkeren Aufkommen der Geldwirtschaft und des Handels war dazwischen etwas Neues entstanden. Städte mit Städtebürgern. Der Reichtum und die Prachtentfaltung der Patrizier übertraf bald den des Adels. Und um hier mithalten zu können, aber auch zur Bestreitung der Rüstungsausgaben, die seit der Erfindung des Schwarzpulvers sprunghaft angestiegen waren, musste der Adel die Ausbeutung der Bauern immer wieder verschärfen, bis sich die Bauern schließlich gegen ihre Unterdrücker erhoben.
Das ganze Land auf dem gebeugten Rücken muss sich stets tiefer bücken für Fürst und Pfaffenstand, die mehr die Herren sich spücken,
die Hertha drückt ihre Hand.
Na, hilft kein zorniger Gott, der Teufel wohnt im Schloss. Da ist es Bauernnot so groß, es Bauern große Not.
Der Edelmann reit aus zur Jagd, der Fürst reit übers Getreide. Der Bischof im goldenen Kleide macht mir die Kindlein nackt, der Fürsten Gold und der Pfaffen Geschmeide hab ich aus dem Acker gehackt.
Der Adel reitet übers Brot auf seinem hohen Ross, da ist es Bauern nur zu groß, es Bauern große Not.
Ein Junker fuhr mit 7 Gulden zur Stadt und in den Gassen sieht er reiche Bürger prassen und macht beim Vogel Schulden, muss Bauern schinden lassen, die Bauern müssen's dulden.
Aufs Blut und in den Tod trifft mich ein jeder Stoß, da ist es Bauern nur zu groß. Des Bauern große Not.
Und zu diesen 12 Artikeln äußerte sich auch Martin Luther.
An die Bauernschaft. Das Evangelium lehrt die Christen auch das Unrecht leiden und dulden und in aller Not zu Gott beten. Ihr aber wollt nicht leiden, sondern die Obrigkeit wie die Heiden nach eurem ungeduldigen Willen zwingen. Auch rühmt ihr euch, nach dem Evangelium zu leben. Das ist nicht wahr. Es ist ja kein Artikel da, der auch nur ein einziges Stück vom Evangelium lehrt. Es soll kein Leibeigener mehr sein, weil Christus uns befreit hat.
Was ist das? Das heißt, christliche Freiheit ganz fleischlich machen.
Haben nicht Abraham und die anderen Patriarchen und Propheten auch Leibeigene gehabt?
Drum ist dieser Artikel geradewegs wieder das Evangelium. Dieser Artikel will alle Menschen gleich machen und aus dem geistlichen Reich Christi ein weltliches, äußerliches Reich machen, was unmöglich ist.
Die Revolution begann im Südwesten Deutschlands und breitete sich rasch aus. Florian Geyers schwarzer Haufen pflanzte die Bundschuhfahne auf die Zinnen von Schloss Rheinsberg. Viele Städte schlossen sich den Aufständischen an. Und im Siegestaumel tanzte der kleine Mann mit den Marketenderinnen.
Zerfransten, der Münzer mit dem Hammer wurde er genannt. Berauscht dich an den kleinen Ziegenbauer und neu beginnt dein alter Jammer. Nur Einigkeit gibt deinem Sieg die Dauer, sprach der Thomas Münzer mit dem Hammer. Lasst uns eine neue Ordnung schaffen, lasst uns die verstreuten Haufen einen und gegen Pfaffen, gegen Grafen, den großen Sieger ringen oder keinen. Der Thomas Münzer wollte ein Gottesreich begründen, in dem alle gleich sein sollten. Und da es keine Armen geben sollte unter der Regenbogenfahne,
durfte es auch keine Reichen mehr geben.
Ein besseres Reich wollen wir uns jetzt erringen. Und einer sei dem anderen gleich, soll keinen anderen zwingen.
Und nennt uns auch vor Luther auf, wie mörderischer Rotter. So folgt er seinem faulen Bauch und folgt nicht seinem Gotte.
Und trifft uns auch mit Blutgekreisch der Bannstrahl seines Tadels. Zu Wittenberg die sanfte Fleisch, es leckt den Arsch des Adels.
Denn unser Schöpfer gab uns doch die ganze Welt zu eigen und sprach nicht von Tyrannenjoch, kein Wort von feigem Schweigen. Ein neues Lied, ein besseres Lied soll einst von uns erzählen. Lasst uns bestimmen, was geschieht und unsere Führer wählen. Volks Brüder nun in diesem Streit, quer durch den alten Jammer, dem Pastor einer neuen Zeit, folgt Münzer mit dem Hammer.
Die ganzen Ereignisse haben natürlich auch Martin Luther nicht ruhen lassen.
Ein aufrührerischer Mensch ist in Gottes und kaiserlicher Acht, sodass, wer ihn am schnellsten würgen kann und mag, recht wohl daran tut. Drum soll hier zuschlagen, stechen, heimlich und öffentlich, wer nur kann. Und daran denken, dass es nichts Schädlicheres, Teuflischeres geben kann als einen aufrührerischen Menschen. So, wie man einen tollen Hund totschlagen muss. Es gilt hier nicht Geduld und Barmherzigkeit. Es ist die Zeit des Zornes und des Schwertes da. Und nicht die Zeit der Gnade.
Und nun die Antwort von Thomas Münzer.
Dieses sanft lebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit verkehrter Weise durch den Diebstahl der Heiligen Schrift die erbärmliche Christenheit also ganz jämmerlich besudelt hat.
Kommt ihr tausend Haufen, fechten wir vereint. Wenn wir einzeln raufen, schlägt uns unser Feind. Lasst euch nicht zersplittern, nicht den Kopf verdrehen, denn die Herren zittern, wenn wir zusammenstehen. Lasst euch nicht beschwatzen, dass ihr besser lebt. Sie jagen euch wie Ratten, wenn ihr Frieden gebt.
Auf und dran, bau es an, der Thomas Münzer führt uns an. Auf und dran, bau es an, der Thomas Münzer führt uns
Frankenhausen, da kam's zur großen Schlacht, da packte uns das Grausen, wir wurden umgebracht. Sie schossen mit Kanonen, wir schossen mit Gebeten. Da ist das Blut geronnen, da war nichts mehr zu retten.
Thank you.
5000 starben dort am Fuß des Kiffhäuser. Und bis heute heißt der Hang die Blutrinne. Wir waren zersplittert gewesen und hatten nicht einig gekämpft. Und die falschen Worte der Einlenker und Friedensstifter, der Geduldigen, Gemäßigten und Kompromisssuchenden, waren die tödlichsten Waffen unserer Feinde gewesen. Schlimmer als die Kanonen.
Wenn sie uns jetzt brechen in der letzten Schlacht, fallen wir an den Schwächen, die wir selbst gemacht. Wir gingen uns beschweren, forderten ein Recht, sahen sie als Herren, sahen uns als Knecht. Statt sie abzuschaffen, ihren ganzen Spuk, schwangen wir die Waffen, doch nicht ernst genug. Wenn sie uns enthaupten, sterben wir gewiss, weil wir ihnen glaubten, jeden Kompromiss. Gegen Fürst und Kaiser, 5000 Mann, starben am Kiffhäuser, Bauern denkt daran.
Die Revolution der Bürger. Die Französische Revolution 1789 bis 1792 war nicht die erste bürgerliche Revolution, aber die erste, in der die fortschrittlichen Bürger bewusst für gesellschaftliche Veränderungen kämpften. In ihrem Verlauf lassen sich Strukturen erkennen, die sich in allen späteren bürgerlichen Revolutionen wiederfinden. Die verrottete Feudalordnung hat Frankreich hochverschuldet und den wirtschaftlichen Aufschwung der Bourgeoisie gehemmt. Das Volk hungert, der Adel schwelgt in ungeheurem Luxus. In einer Art Kettenreaktion folgen einander Schlüsselereignisse. Der dritte Stand der Bürger fordert Abstimmung nach Köpfen statt nach Ständen, also eine Vorform des bürgerlichen Wahlrechts. In ganz Frankreich Bauernerhebungen, schließlich der Sturm auf die Bastille. Die Revolution siegt. Emigrationswelle des Adels, Abschaffung der Feudalordnung, Bauernbefreiung, Erklärung der Menschenrechte, schließlich die Verkündung der neuen Verfassung, die zum Vorbild aller bürgerlichen Verfassungen Europas wird. Der weitere Verlauf ist geprägt von Machtkämpfen bürgerlicher Fraktionen, hinter denen verschiedene Schichten des Bürgertums stehen. In den großen reaktionären Feudalsystemen Europas, in Russland, Preußen, Österreich, werden die Einflüsse der Aufklärung und der Französischen Revolution durch Unterdrückung, Zensur, Polizeispitzelsysteme möglichst abgeschirmt. Dennoch kommt es immer wieder zu Unruhen und, rund 50 Jahre nach der Französischen, zur bürgerlichen Revolution in Österreich und Deutschland, wodurch das Bürgertum die politischen Bedingungen einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung schafft. Tragender Faktor der Kämpfe ist das Proletariat, das sich erstmals als politische Kraft erweist.
Zweite Station, die Revolution der Bürger. La Révolution des Bourgeois. Un, deux, trois.
Ich bin der Mechtelmechtel und möchte an die Macht. Ich mache Techtelmechtel, bis ich so weit gebracht. Ich bau mir Eisenbahnen und glühend fließt mein Stahl. Ich bin dabei zu planen, die Wirtschaft ganz global. Ich habe schöne Schiffe, die fahren übers Meer. Sie fürchten keine Riffe und niemals sind sie leer. Ich habe Kolonien, die Menschen und das Land. Lass aus dem Boden ziehen, was immer sich dort fand. Und schaff's in meine Werke und mache daraus Waren. Profit ist meine Stärke, wenn sie zu Markte fahren. Doch große Transaktionen
Transaktionen tun sich nicht richtig lohnen. Herrschen Fürst und Kaiser, verdient man keine Häuser. Feudale Prachterhaltung hemmt meine Machtentfaltung. Das Recht, nach dem wir dürsten, vermasseln uns die Fürsten. Kleinen Potentaten halten sich Mini-Staaten und mit den vielen Landeln lasst sich nicht richtig handeln.
Und es sind die Zölle für uns die reinste Hölle. Die vielen kleinen Steuern, Exporte sehr verteuern. Ja, ja, ja,
ja, ja, ja, ja. Ich kleb im Spinnennetze der alten Zunftgesetze. Die sind der reinste Hohn für freie Produktion. Darum, im Sinn des Handels, bedarf es eines Wandels,
ja.
Im Falle eines Falles manage ich eben alles.
Ja, 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 ja.
Und auf das Fortschrittsschwingen schwing ich mich endlich auf, das Alte zu bezwingen, ich das Neue auf. Ich bin der Mächtel-Mächtel und ich verrat euch was. Ich mache Techtel-Mächtel, denn Macht macht mächtig Spaß.
Die Situation ist klar, die Zeit ist reif, weshalb ich in die Zügel greif. Doch brauche ich sag's wie's ist, ein ideologisches Gerüst. Das bringt mir Richtung in die Gärung, die Philosophie der Aufklärung.
Angesichts der Entwicklung aller Naturwissenschaften, der neuen Erkenntnisse und Erfindungen, sowie auch angesichts des wachsenden Selbstbewusstseins der Bürger lassen sich bestimmte Dogmen, also unbewiesene Behauptungen, auf die sich die Herrscher bisher stützten, nicht mehr länger aufrechterhalten. Etwa, dass diese ihre alte Welt, Gott gewollt, und die beste aller Welten sei.
Ich lieferte den Überbau und Ideale, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ganze Liberale.
Gleichheit, Rot, Freiheit, Weiß, Blau, die Brüderlichkeit, das ist die Tricolore.
Was ist eigentlich Freiheit?
Die Freiheit ist, ich weiß, weiß.
Weiß?
Die Freiheit ist weiß.
Wer möglichst viele Möglichkeiten hat, dessen Freiheit ist es. Hat der Arbeiter möglichst viele Möglichkeiten, so ist es die Freiheit des Arbeiters. Hat der Kapitalist möglichst viele Möglichkeiten, so ist es die Freiheit des Kapitalisten. Schau um dich, wer möglichst viele Möglichkeiten hat, und du weißt, wessen Freiheit das ist.
Für keinen und den großen Mann. Der große Mann hat große Interessen.
Auf den Markt ging Marianne mit der Tasche und der Kanne, kann nichts kaufen, kann nur suchen. Denn die hohen Preise können nur die reichen Bürger brennen, für das Brot und für den Kuchen. Marianne kann gut kochen, Suppen aus Kanickelknochen, doch auch Knochen gibt's nicht hier. Und sie hat immer die Kleinen, wie sie nachts vor Hunger weinen, und da plötzlich reicht es ihr.
Frauen, macht die Pflastersteine, macht den fetten Ärsche Beine aussehen und gibt kein Pardon.
Und so wurde auf der Stelle die brisante Mademoiselle zum Symbol der Revolution. Ja, es wurde auf der Stelle die brisante Mademoiselle zum Symbol der Revolution.
Da brechen große Zeiten an für die Kleinen und den großen Mann. Der große Mann hat große Interessen. Der kleine Mann will was zu essen. Der kleine Mann will sich befreien und große Zeiten brechen über ihn herein. Große Zeiten brechen über ihn herein. Große Zeiten, große Zeiten brechen über ihn herein. Große Zeiten.
Am 14. Juli 1789 stürmte das Volk von Paris die Bastille, das verhasste Machtsymbol des Absolutismus. Damit war eine neue Klasse, die Bourgeoisie, an die Macht gekommen und konnte nun beginnen, ihre Gesellschaftsordnung zu etablieren. Die Französische Revolution veränderte nicht nur Frankreich, sie veränderte ganz Europa. Eine der wichtigsten Errungenschaften der französischen Bourgeoisie, das bürgerliche Gesetzbuch, wurde durch die napoleonischen Eroberungskriege in ganz Europa verbreitet und schuf eine der Voraussetzungen für die industrielle Revolution, die einen gewaltigen Fortschritt in der Geschichte der Menschheit darstellt. Bald stellte sich aber heraus, dass alle an der Revolution Beteiligten verschiedene Erwartungen in sie gesetzt hatten. Unüberbrückbare Widersprüche zwischen den Bürgern auf der einen und den Lohnarbeitern und kleinen Handwerkern auf der anderen Seite waren die notwendige Folge.
In alten Mächten ist der Zahn gezogen. Bürgertum hat sie zurechtgebogen. Doch was war mit der neuen Gefahr, die da entstand? Das Volk, es hielt die Waffen in der Hand.
Er kämpfte an des Bürgers Seite und scheute keinen Schuss. Und nach der Barrikadenzeit kann er Gewehr bei Fuß. Der kleine Mann hat umgerührt, hat alles mitgemacht. Doch jetzt wird gegen ihn geführt die allerletzte Schlacht. Stand er im Pulverdampf, wo ihn die Kugeln trafen. Doch in dem allerletzten Kampf, da geht's um seine Waffen. Und er kommt viel zu häufig vor, wie eine eigene Klasse. Verspuckt er das Kanonenrohr, den Tod in diese Masse. Radau gemacht, was viele sehr entsetzte. Doch immer nach der letzten Schlacht gab's eine allerletzte.
hat alles mitgemacht. Doch jetzt wird gegen ihn geführt die allerletzte Schlacht.
Mit der Reaktion rettet des Bürgers Situation. Franz Josef, dem nichts mehr Sport blieb. Fürst Bismarck, der immer sehr hart blieb. Der erste, zweite, dritte Napoleon folgten der Bürgerrevolution.
Der kleine Mann hat umgerührt, hat alles mitgemacht. Wird gegen ihn geführt die allerletzte Schlacht. Und lang hing dem geplagten Volke vor der Sonne die schwarze Wolke.
Schlacht geschlagen war und die Staubwolken sich hoben, sah man deutlich, dass der Bourgeois der wirkliche Gewinner war. Hops, jetzt war er oben. Als der Feudalismus eingesagt, was den Großhandel sehr freute, sah der Bürger, jetzt bin ich ja stark und brauch Waren für den freien Markt. Hops, jetzt brauch ich Leute.
Nicht ein paar und nicht ein Dutzend, alle Reservoire nutzen und ich halt sie bei der Stange, vor der Hand, wer weiß wie lange, immer mit dem einen Ziele, ich brauch viele, 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 viele.
Und als der Fortschritt sich beeilt hat, als wäre in den Arsch getreten, der Fabrikant sich dran begeilt hat, ist er hungrig, wenn auch speisatt, rülps, noch mehr Proleten. Und immer mehr ziehen in die Stadt und noch mehr Dörfer bleiben verlassen. In den Fabriken treiben sie das Rad und fällt der Absatz einmal schad. Ups, sie sind entlassen.
Schaut sich's in den Lagerhallen, will ich keine Löhne zahlen, bis die Krise dann vorbei ist, weil der Weltmarkt ja so frei ist. Und im Werkel dieser Mühle drehen sich viele, 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 viele.
Denn die Aktie steigt im scharfen Wind und man kann daran verdienen. Schuftet der Mann, die Frau, das Kind, die Tage 16 Stunden sind. Hops, da ist was drinnen und die Proleten werden immer mehr und es ballt sich eine Masse. Man sieht deutlich, dass sich ungefähr angesammelt hat ein Riesenheer. Hops, wir sind ne Klasse.
Ungeduldig ballt die dreiste Masse ihre vielen Fäuste. Scheiße, ruft der Arbeitgeber, ich seh meine Totengräber. Johann, meine Stärkungspille, es sind viele, 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 viele.
Am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.
dem wir gebeten. In Winters Kälte und Hungersnöten, wir haben vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen. Den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, Gedeihen, Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Windstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht. Altdeutschland, wir weben ein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.
Das war Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Heute gab's die Proletenpassion Teil 1.
Es geht voran!
Eine musikalische Geschichtsaufbereitung der Schmetterlinge aus Österreich. Und es gab diesmal zum einen die Bauernkriege und zum anderen die Französische Revolution.